begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Nach der großen Pause, der Netzwerk-Podcast mit Teach First Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Haase, Fellow der Klasse 2014 und freue mich heute total, dass ich mit Fiona Eckehall spreche. Hallo Fiona.
Hallo Henrike, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sprechen über Zoom heute. Fiona, wo erwische ich dich gerade? Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich sitze in meinem kleinen Arbeitszimmer in unserer Wohnung und schaue hinaus in unseren Hintergarten, wo ganz, ganz viel Grün ist. Da haben wir ein großes Glück in Berlin mit einem großen Hintergarten.
Das klingt sehr gut. Fiona, du hast ja die Quinoa-Schule in Berlin mitgegründet oder hauptverantwortlich mitgegründet sozusagen. Und darüber wollen wir heute vor allem sprechen und auch, was das mit dir gemacht hat. Und bevor wir da einsteigen, würde ich mich total freuen, wenn du dich noch mal kurz vorstellen könntest.
Ja, hallo, ich bin Fiona. Die meisten von euch kennen mich als Fiona Brung. Verheiratet bin ich jetzt Fiona Eckehall. Ich habe Mathematik studiert in Schottland und da auch promoviert und danach dann meinen Teach First Einsatz gemacht. Ich war im ersten Jahrgang mit dabei, 2009 bis 2011, kam also 2009 an eine Hauptschule im Berliner Wedding, die nichts zu tun hatte mit der Realschule, die den anderen Gebäudeteil inne hatte. Da gab es eine unsichtbare Grenze auf den Fluren, mit Ausnahme von, ich glaube, zwei Kolleginnen und den Fellows. Denn an dieser Realschule hat zeitgleich Stefan Döring seinen Einsatz begonnen, auch ein Fellow des ersten Jahrgangs. Und nachdem wir beide unser erstes Fellow-Jahr absolviert hatten, kam dann die politische Nachricht, dass diese Schule zusammengelegt wird zu einer integrierten Sekundarschule, die ja ohnehin schon in einem Haus war. Das war sehr, sehr spannend, diese Gesamtkonferenz mit zwei Kollegien, die im Großteil vorher nichts hatten miteinander zu tun haben wollen. Genau, aber Stefan und ich haben uns natürlich gefreut, unsere Zusammenarbeit zu intensivieren. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Zuhörenden gemeinsam mit anderen Fellows an einer Schule waren. Ich finde das weiterhin das beste Modell, weil daraus entwickeln sich dann tragbare Beziehungen, aus denen heraus man auch was gründen kann. Und so haben Stefan und ich beschlossen, dass wir eine Schule gründen möchten für die Schülerinnen und Schüler im Wedding, eine Sekundarschule, weil es, also inzwischen machen sich einige auf den Weg, aber ich wirklich damals nicht so sehr den Willen gesehen habe, wirklich konstruktiv mit den Schülerinnen und Schülern Schule zu gestalten, an keiner von den Sekundarschulen im Wedding, muss ich sagen. Genau, und dann haben wir gesagt, naja, lass uns nochmal ein bisschen andere Expertise sammeln, Stefan, dann nochmal an einer, ne, es ist das eine, eine schlecht funktionierende Schule von innen zu sehen und zu sagen, das können wir vielleicht auch ein bisschen anders machen. Und das andere nochmal zu gucken, was haben denn auch andere Menschen schon auf die Beine gestellt. Stefan ist dann an die Evangelische Schule Berlin Zentrum gegangen, die einen sehr guten Ruf hat als Lehrer. Und ich bin zur Deutschen Post DHL gegangen, das war auch über Teach First vermittelt, und bin da in die Innovationsabteilung gegangen, um zu gucken, wie baut man denn so ein neues Unternehmen auf. Dann haben wir Quinoa gegründet, darüber sprechen wir ja vielleicht auch nochmal, oder mal gucken, was Enrique daran interessiert. Und inzwischen arbeite ich wieder als Lehrerin in einem Klassenzimmer an der Reinhold-Burger-Schule in Berlin-Pankow direkt am Wedding dran und bin da sehr zufrieden.
Mich interessiert da vor allem, wenn ich das so höre, dass du ja irgendwie aus einer ganz anderen Richtung kommst, ne? Wenn du Mathe studiert hast und danach promoviert hast, wie hat sich bei dir überhaupt das Interesse für diesen Themenkomplex entwickelt, dass du auch gesagt hast, okay, du gehst zu Teach First und du bleibst auch thematisch da so dran. Was hat dich da besonders inspiriert und gereizt?
Ich war schon immer sehr gerechtigkeitsfanatisch, würde ich fast sagen. Wenn ich jetzt selber manchmal Schüler habe, sehe ich auch, wie anstrengend das ist und bin auch selber aus der Schule geflogen, aus Gründen, die auch unter anderem damit zu tun hatten, dass ich halt nicht ertragen konnte, wenn jemand seine Position missbraucht hat, zum Beispiel um Schülerinnen oder Schüler zu demütigen oder wenn Strukturen ungerecht waren. Das habe ich nicht ausgehalten und da sehr erbittert dagegen gekämpft. Hatte deshalb selber eine sehr schreckliche Schulerfahrung. Daraus ist dann auch dieser Wunsch entstanden, dass anderen niemals so großes subjektives Leid zugefügt wird. Genau, und ich war einfach politisch interessiert. Ich habe dann auch eher ein bisschen aus Zufall bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin mit dem Studium. Ich habe Mathe gemacht, weil ich die Fakultät, weil ich die Leute da unheimlich gerne mochte. Die waren nett und ich habe mich da wohlgefühlt und gut aufgehoben gefühlt. Und für mich war aber immer klar, also insbesondere dann in der Promotion, wo man sich in der reinen Mathematik fragt, okay, das ist super, ja, ich fahre hier auf Kosten, in meinem Fall auf Kosten des britischen Steuerzahlers zu Konferenzen nach Island und Tunesien, das ist natürlich alles super cool, aber irgendwie kommt man sich irgendwann so ein bisschen als Schmarotzer vor, wenn man das Leben politisch betrachtet. Und deswegen ist der Wunsch in mir immer größer geworden, danach was zurückzugeben. Und ich habe dann, ich habe versucht, so ein bisschen mich in Afrika zu engagieren, in Sansibar, und bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, dass der Lehrer, bei dem ich da zusammen mit einer Freundin gewohnt habe, wo wir da in der Schule ausgeholfen haben, nachdem wir 6 Wochen da gewesen waren und uns also wirklich alle gegenseitig gut kannten und unsere Stärken und Schwächen, hat er mich um Rat gefragt in Bezug auf im Prinzip eine politische Sache. Ja, also äquivalent zwischen seiner Schulleitung und dem Gemeinderat gab es irgendwelche Themen. Und dann habe ich gesagt, Rashid, du hast dein ganzes Leben auf Sansibar gewohnt. Ich bin hier seit 6 Wochen. Warum denkst du, dass ich irgendetwas Intelligentes dazu sagen kann, wie ihr hier geschickt diplomatisch eine politische Schwierigkeit löst? Und nachdem er fast eine Minute peinlich berührt auf seine Schuhe geguckt hatte, sagte er dann, weil du ein Mzungu bist, also weil du weiß bist. Okay. Und dann habe ich gesagt, du glaubst also im Ernst, dass ich wegen meiner Hautfarbe dein Land besser kenne als du. Und da konnte er irgendwie nicht so ganz gegenargumentieren, und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich ja nur Schlechtes anrichten, ja. Entweder ich gehe in ein afrikanisches Land und mache da alles so richtig scheiße, ja. Das ist auch irgendwie nicht gut, oder ich mache Sachen gut und dann stelle ich wieder dar, dass die Weißen besser sind oder was, also da nehme ich davon das Ende. Und dann hat mir just irgendwie einen Monat, nachdem ich zurückkam, meine Mutter einen Zeitungsartikel über Teach First geschickt, und da passte ich sehr gut hin. Ich hatte eh Schottentanz unterrichtet während des Studiums, unterrichten hat mir Spaß gemacht, und da war ich dann einfach total gut aufgehoben.
Okay, das klingt echt ziemlich spannend. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Also wann hast du dann, also hast du schon während der Fellow-Zeit gedacht, ja, irgendwie so Schule gründen, das ist eigentlich das, was jetzt für mich der nächste logische Schritt ist? Oder ja, wie ist dieser Gedanke bei dir gewachsen?
Ja, also ich habe schon recht aufmerksam zugehört, wenn so, ich glaube, das war auch, das fing schon bei uns, glaube ich, in der Sommerakademie an, dass so ab und an mal auch aus den anderen Ländern berichtet wurde. Und damals waren ja die einzigen Länder, die es überhaupt schon, wo es schon Alumni oder zumindest ein Jahr aktive Fellow gab, waren damals USA und Großbritannien. Und da wurde unter anderem, glaube ich, auch mal irgendwie von diesen Kippschulen berichtet oder jedenfalls von irgendwelchen Schulen, die Alumni gegründet hatten. Und das, da habe ich schon aufgehorcht, aber nicht so wirklich was zu gesagt. Ich habe mir darüber schon auch Gedanken gemacht, und dann habe ich zusammen mit Stefan so einen Prüfungsvorbereitungskurs nachmittags angeboten, wo wir also komplett unsere eigenen Strukturen dann, ne, also nicht dann in diesem ganzen Unterrichtsgerüst dieser Vormittagsschule, sondern wir haben die Räume der Schule nachmittags genutzt, um da aber komplett unsere eigene Struktur aufzubauen, und haben gesehen, dass das, ne, zu ganz anderen Resultaten führt. Und dann hat Stefan irgendwann mal bei einem unserer Vorbereitungsmarathons gesagt, also manchmal denke ich schon darüber nach, ob man nicht auch eine Schule gründen könnte. Und dann gesagt, genau das denke ich auch. Und genau, damit hat das so angefangen. Und das war für mich einfach eine sinnvolle Sache, weil es natürlich, das kennen wir ja alle, es ist was anderes, diese Probleme aus der Zeitung zu kennen oder konkrete Menschen vor sich zu haben, die man wirklich ins Herz geschlossen hat und sieht. Also in meinem Fall, ich war auf so einer Waldorfschule, wo eigentlich nur Bildungsbürgerkinder waren, und wir waren im Durchschnitt genauso intelligent wie meine Schüler da im Wedding an der Hauptschule, aber wir haben alle studiert, und da aus dem Wedding, also wenn da mal einer studiert, das ist ein Glücksfall. So, ne? Und das irgendwie so zu sehen, ist was anderes, das kennen wir, glaube ich, alle, als es so abstrakt in der Zeitung zu lesen, ja.
Und was waren das konkret für Systeme, die du da mit Stefan implementiert hast oder wo du gemerkt hast, okay, das sind jetzt sozusagen die Methoden oder das, was wir jetzt hier praktizieren, was irgendwie zu einer anderen Wirkung führt?
Naja, ich würde sagen, das sind die Teach-First-Prinzipien, die halt an Brennpunktschulen mehr oder minder, aber jedenfalls da, wo wir waren, nicht sehr verbreitet waren. Also das, wo man auch immer wieder, finde ich, zumindest in meiner Zeit, auch viele Brennpunktschullehrer findet, die das durchaus auch machen, ist eine sehr individuelle Unterstützung. Das findet man schon. Das war also der eine Teil davon, der Allerdings muss diese individuelle Unterstützung immer gepaart sein mit sehr hohen Erwartungen. Und das habe ich am Brennpunkt schon überhaupt nicht erlebt. Sondern es wurde im Prinzip wenig von den Schülern erwartet. Und wie wir alle wissen, ne, aufgrund der Spiegelneuronen richten wir uns nach den Erwartungen, die unsere Umgebung an uns heranträgt. Und wenn die niedrig sind, dann erreichen wir halt nicht besonders viel. Und da halt wirklich hohe Erwartungen reinzubringen, das ist so das eine. Und das andere ist, diesen Schutzraum zu bieten, der eigentlich geboten ist, finde ich, durch einen pädagogischen Grundethos. Also so wie, ne, Ärzte haben diesen, was für ein Schwur? Ich weiß es nicht. Also eigentlich haben
wir... Demokratischen Eid.
Genau, der. Eigentlich haben doch wir die gleiche Art von Fürsorgepflicht und müssten eigentlich wirklich alles dafür tun, damit nie jemand in unserer Gegenwart gedemütigt wird, ne, solche Dinge. Und dass alle gleich viel wert sind. Und dazu gehört zum Beispiel im Wedding, dass man ein gewisses Gegengewicht dazu schaffen muss, dass muslimisch konnotierte Kulturen in der Mehrheitsgesellschaft einen sehr niedrigen Wert haben. Dann muss man die innerhalb einer solchen Schule besonders aufwerten und gleichzeitig natürlich eine ganz klare Absage erteilen an, ne, gibt es im Wedding auch selbstdefiniert muslimische Schüler, die dann von außen definiert deutsche Schüler mobben. Da muss man natürlich eine ganz klare Grenze ziehen. Also konkret, ne, an der Quinoa-Schule gibt es das Fach interkulturelles Lernen. Und da geht es darum, dass eben die Schülerinnen und Schüler sehen, was für ein Reichtum das eigentlich ist. Das wissen sie natürlich selbst, aber dass sie auch sehen, dass diese offizielle Institution Schule diese Kulturen wertschätzt. Ne? An der Quinoa-Schule kann man Türkisch als zeugnis- und abschlussrelevantes Fach belegen. Das kann man an den anderen staatlichen Berliner Schulen bisher nur als AG. Und Arabisch kommt hoffentlich bald an der Quinoa-Schule.
Ja, Wahnsinn. Ich muss auch sagen, also als ich mir die Seite angeguckt habe, nochmal jetzt von der Quinoa-Bildung, ist mir auch aufgefallen, im Gegensatz zu anderen Schulen, wie doch da auch Wert drauf gelegt wird, da einfach das Konzept, das Pädagogische zu erklären, die Haltung, das wertebasierte Handeln, also wirklich so diese ganz elementaren Sachen, die man ganz oft ja gar nicht so präsent hat auf anderen oder bei anderen Schulen, die das natürlich auch praktizieren. Aber das war mir auch schon total aufgefallen, dass ich das sehr inspirierend finde, das nur zu lesen. Also das motiviert schon, wenn man sich das nur anschaut. Ja, wie ging das mit dieser Schulgründung weiter? Wann habt ihr das erste Mal jemandem erzählt, dass ihr vorhabt, das zu tun?
Naja, also wir haben dann natürlich ganz fellow-mäßig, sag ich mal, wollten wir niemanden ausschließen und haben also eine Nachricht an den ganzen Jahrgang meiner Meinung nach damals geschickt, gegen Ende unseres Fellow-Einsatzes. Wir denken darüber nach, eine Schule zu gründen. Wer hat noch alles Lust darauf? Und dann treffen wir uns mal. Dann haben wir uns alle im Berliner Büro getroffen. Das waren so knapp 20 Leute. Viele natürlich Berliner, aber einige kamen auch wirklich angereist und haben dann darüber gesprochen, was wir denn für eine Schule würden gründen wollen. Und da ist uns so klar geworden, es gibt nicht die eine richtige Schule, zum Beispiel für den Wedding. Es gibt sicherlich einige Schulkonzepte, die in den Wedding nicht so passen, aber es gibt auch viele verschiedene, die da reinpassen. Aber man muss sich für eins entscheiden. Und es war schon sozusagen so, dass natürlich Stefan und ich auch unterschiedliche Schwerpunkte mitgebracht haben und die haben wir irgendwie pädagogisch auf jeden Fall vereint gekriegt. Aber wenn man jetzt noch andere Leute mit dazugenommen hätte und das, was denen wichtig war, was genauso legitim für sich war, aber dann wäre es verwässert worden. Und dann haben wir sozusagen die anderen um Verständnis gebeten, also wir haben gesagt, bitte gründet auch alle Schulen, weil die Schüler brauchen das. Aber wir machen unser Ding. So. Und dann haben wir losgelegt und dachten eigentlich, dass wir viel länger in unseren Jobs bleiben würden, die wir dann angenommen hatten. Ne? Also Stefan an der ESBZ und ich bei der Post. Aber wir haben halt nebenher so ein paar Gespräche geführt und hatten dann das riesige Glück, also Menschen, die damals noch in der Senatsverwaltung für Bildung gearbeitet haben und inzwischen berentet sind, da war uns zumindest der eine Herr recht wohlgewollen. Und ja, wir haben da einfach Unterstützung bekommen, haben gesagt, so jetzt oder nie. Und dann haben wir beide gekündigt und das in Vollzeit gemacht. Ja.
Wahnsinn. Aber das heißt, ihr habt davor schon parallel quasi das so betrieben in euren aktuellen Jobs. Du meintest ja, du warst bei der Post und hast da schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt zum Thema Innovationsmanagement und dann, ja, habt ihr es Vollzeit gemacht.
Genau, ne? Also wir sind zum Beispiel direkt in der Vollzeit, wir haben gar nicht mal bei uns zu Hause angefangen, sondern wir haben direkt in einem Büro, in einem Coworking-Space angefangen. Das hatten wir Stefan zu verdanken, der halt dann, während er noch auch an der ESBZ gearbeitet hat, so einen Pitch gemacht hat beim Social Impact Lab. Die gibt es ja inzwischen in vielen deutschen Städten und das hat er gut gemacht und dann hatten wir da einen Platz. Das hieß 4 Monate hatten wir da Coaching und Büroräume und dann nach 4 Monaten mussten wir nochmal pitchen, haben das auch bekommen und hatten dann insgesamt 8 Monate und auch, ich weiß nicht, so 2.000-3.000 Euro oder so, dass wir zumindest mal Briefmarken bezahlen konnten und solche Sachen. Genau, so fing das Ganze an. Ich weiß nicht, wie detailliert wir jetzt hier wirklich werden können in einer halben Stunde, deswegen mache ich mir dann die nächsten Fragen ab.
Vielleicht nochmal um die Herausforderung. Du hast geschrieben, dass es eigentlich, dass ihr da was realisiert habt, von dem euch alle gesagt haben, dass das unmöglich ist. Was war denn so daran unmöglich und wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr es trotzdem realisieren konntet?
Ja, genau. Und das hat tatsächlich auch ganz viel damit zu tun, was wir bei Teach First sowohl gelernt haben, als auch die Unterstützung, die wir da hatten. Es war also so, die Knackpunkte an einer Schulgründung, das sind nicht die pädagogischen. Da wird man später auch nochmal im Schulalltag sich irgendwann drum streiten. Aber jedenfalls in unserem Fall, wir hatten ja auch eine sogenannte Herbstakademie gemacht in dem Herbst vor der Schuleröffnung, dann im Sommer. Das hat gut funktioniert. Wir hatten ja auch schon als Fellows zusammengearbeitet. Das war nicht das Problem, sondern das Problem waren andere Dinge. Und zwar hat sich die Katze da in den Schwanz gebissen in den 3 Bereichen Gebäude, Finanzen und Schüler. Und zwar folgendermaßen. Ein Schulgebäude muss gewisse Auflagen erfüllen. Die sind überhaupt nicht leicht zu erfüllen. Ein Beispiel, in Berlin gibt es ja oft noch das Hinterhaus. Das heißt, man kann sozusagen den Hinterhof nicht als Schulhof nutzen, weil da noch andere Leute durchlaufen würden. Also es war unheimlich schwierig, überhaupt ein Gebäude zu finden. Und jeder, der sich mit dem Immobilienmarkt in Berlin-Mitte auch nur im geringsten auskannte, hat uns gesagt, hört auf damit, was ihr macht. Bei aller Liebe, ich finde das total nett und toll, eure Idee. Aber selbst wenn alles andere klappt, ihr werdet niemals ein Gebäude finden, was diese Voraussetzungen erfüllt. Das gibt es nicht, gibt es erst recht nicht, was ihr euch leisten könnt, geht nach Hause. Das war so das Thema Gebäude. Selbst wenn es dann irgendwo etwas gegeben hätte, dann hätte natürlich jeder Vermieter erstmal eine finanzielle Sicherheit haben wollen. Und wir waren, wir haben recht schnell festgestellt, 2, no way. Dann haben wir Mitstreiter organisiert. Also wir waren dann so ein Team von 7, 8 Leuten, die sich alle mehr oder minder selber finanziert oder angespart hatten. Und genau, also wir hatten ja kein Geld. Ne? Und Das hätte natürlich jeder Vermieter sehen wollen. So, und dann potenzielle Sponsoren, die wir natürlich von Anfang an angesprochen haben, haben gesagt, das ist ja alles eine ganz tolle Idee, aber ihr werdet, solange ihr keine Schüler und Schülerinnen angemeldet vorweisen könnt, geben wir euch auch kein Geld. Und die Weddinger Familie, mit denen wir gesprochen haben, für die ist natürlich, ne, das kennt ihr. Schule, wo ist die Schule? Wie kein Gebäude? Ne, dann gibt es auch keine Schule. Ne? Und so hat sich das Ganze von vorne bis hinten in den Schwanz gebissen. Eins ging nicht ohne das andere. Und tatsächlich habe ich das dann irgendwann bei einer Teach First-Veranstaltung, das war in Köln, ich weiß gar nicht mehr, was das eigentlich war. War das irgendwie der erste Alumni-Summit? Ich habe keine Ahnung. Ich war in Köln, da waren andere Alumni und auch Teach First-Mitarbeiter und ich habe das irgendeinem von diesen Teach First-Gründungsmitgliedern erzählt und der oder die, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, meinte, ja, das hatten wir auch. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie habt ihr das gelöst? Und dann meinte diese Person, irgendwann haben wir ehrlich gesagt, einem erzählt, das andere wäre da und dann kamen halt alle anderen auch mit dazu. Und so ging das dann auch irgendwie. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Also den Familien konnten wir nichts erzählen, wir konnten ja kein Gebäude zeigen. Aber irgendwie haben wir dann so ein bisschen gesagt, das andere sei schon da und dann kamen die anderen Dinge dazu. Aber es war halt überhaupt durchzuhalten, ne, durch dieses monatelang, wo wir natürlich immer Fortschritte gemacht haben, die auch rückblickend gesehen entscheidend waren, aber die in dem Moment als längst nicht genug erschienen. In diesen vielen Monaten trotzdem weiterzumachen, das hätten wir ohne diesen Sense of Possibility, der da in uns reingedroschen wurde, sicherlich nicht geschafft. Und das ist auch nicht ohne Nebenwirkungen passiert. Ne? Also Stefan ist ja dann auch rausgegangen, weil das, ich würde sagen, die Zusammenarbeit nicht ausgehalten hat, dieser riesige Druck, unter dem wir die ganze Zeit gestanden haben. Ja, aber trotzdem haben wir es geschafft.
Von was für einem Zeitrahmen sprechen wir da? Also den ersten Jahrgang, der hat ja 2014 gestartet an der Quinoa-Schule. Wann habt ihr quasi eure Jobs gekündigt und habt Vollzeit euch darum gekümmert?
Das waren tatsächlich genau 2 Jahre. Im August 2012 haben wir angefangen, in Vollzeit daran zu arbeiten und im August 2014 hat die Schule eröffnet. Das ist für eine Schulgründung, weil wie ich von anderen Schulgründern weiß, eine verdammt schnelle Zeit, sogar wenn man nicht das Fundraising-Problem hätte. Ne? Die meisten Privatschulen finanzieren sich ja über Schulgeld. Und ja. Wir haben das alles innerhalb von 2 Jahren gewuppt. Also da können wir schon echt stolz auf uns sein. Und da waren auch viel mehr Leute dran beteiligt als Stefan und ich, wobei wir immer so das Gesicht nach außen gewesen sind. Und wir waren auch, also ne, Johannes Terwitte hat am Anfang auch viel mitgeholfen, dann sich eher auf seine Familie konzentriert. Und dann waren wir so die einzigen Fellows im Team in der Gründungszeit.
Und wie war das für dich am ersten Schultag, als dann wirklich das gestartet ist und alle Schüler da waren? Was war das für ein Gefühl?
Um ehrlich zu sein, waren die letzten Monate bis zur Schulgründung so wahnsinnig auslaugend, dass ich diesen ersten Schultag eher wie durch so einen Nebel erlebt habe, muss ich sagen. Also auch, das war knapp 2 Monate vor dem ersten Schultag und das Geld stand immer noch nicht. Und ich habe dann mit einer Person gesprochen und diese Person hat gesagt, hat sozusagen eine Bedingung gestellt. Und diese Bedingung war auch extrem sinnvoll. Also wenn ihr das und das noch schafft, dann kommt das Geld vor der Schuleröffnung. Ich bin froh, dass diese Person diese Bedingung gestellt hat. Denn ohne diese Bedingung wäre Kinoa wahrscheinlich auseinandergebrochen. Das war schon richtig so. Aber das alles noch innerhalb von 4 Wochen zusätzlich zu all dem, was damals zu tun war, auf die Beine zu stellen, war ja zu viel, würde ich im Nachhinein sagen. Das heißt tatsächlich, ehrlich gesagt, dieser erste Schultag war für mich wie so ein Nebel und ich war ziemlich, ziemlich K.O.
Und welche Rolle hattest du dann in der Quinoa-Schule? Was hast du da genau gemacht?
Also wir hatten im ersten Jahr komplett ein Schulteam, wo ich und auch die anderen, die jetzt 2 Jahre lang diese Gründung mitgemacht hatten, wo wir nicht drin waren. Und das hat teilweise gut funktioniert, aber andererseits haben wir dann doch gemerkt, also ne, das heißt, dann war ich Geschäftsführerin und dann haben wir irgendwann doch gemerkt, dass eben doch auch die Leute, die sich das ausgedacht haben, das schon auch machen müssen, ne? Weil sonst vielleicht dann auch irgendwie gut werden würde, aber irgendwie möchte man ja auch das dann haben, wofür man eigentlich die ganze Zeit gekämpft hat. Und dann war ich ab dem zweiten sozusagen Schulbetriebsjahr, war ich dann auch Schulleiterin. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil dieses Quinoa-Team einfach wirklich super toll ist. Die sind so engagiert und haben alle geniale Ideen und machen das klasse. Genau, und dann war so ein bisschen die Idee, dass ich die Geschäftsführung abgeben könnte, weil diese Doppelbelastung eben zu viel war. Und da sind wir in eine bestimmte Richtung gegangen, die dann am Ende doch nicht funktioniert hat. Und ja, dann war das alles tatsächlich irgendwann ein bisschen viel. Das war das eine, dass man halt irgendwie, ja, mein Eindruck ist so, man kann so eine bestimmte Anzahl Jahre ganz, ganz fett reinpowern über die eigenen Grenzen hinaus. Aber irgendwann zeigt sich das. Das war so das eine. Und das andere ist auch, dass ich glaube, dass verschiedene Persönlichkeiten für gewisse Phasen einer Organisation besonders hilfreich sind. Und diese Phase am Anfang, also ich hatte das ja erklärt, ne? Alle Experten, alle Gebäudeexperten, alle Finanzexperten, alle Experten auch für die Zielgruppe, ne? Die haben auch alle gesagt, naja, ihr werdet vielleicht irgendwelche Bildungsbürger da hinkriegen, aber warum sollten denn die Weddinger Schüler an eine Privatschule gehen? Auf so eine Idee kommen die gar nicht. Ne? Also alle Experten waren der Meinung, wir schaffen das nicht. Und da so dagegen und immer die weiße Fahne hoch, oder nicht die weiße Fahne, keine Ahnung, also ne, immer so, ja doch, wir schaffen das, ich glaube daran, alle mitziehen und so weiter mit voll Power durch die Wand. Das ist so das, was ich ganz gut konnte, glaube ich, und Leute begeistern und mitziehen. Und als es dann aber nach 2, 3 Schulbetriebsjahren, das waren ja dann schon 4, 5 Organisationsbetriebsjahre, darum ging, auch irgendwie jetzt eben die Organisation noch mehr zu professionalisieren und noch mehr zu rationalisieren, ne? Immer unter diesem Geldzwang und ja, dann vielleicht auch zu überlegen, ob gewisse Leute, die Kern der Organisation waren in der Gründungsphase, ohne die es Quinoa nie geben würde, ob die jetzt noch nötig sind, solche Sachen, das habe ich nicht übers Herz gebracht. Ja. Und genau, und daran ist das dann irgendwann, ja, dann habe ich irgendwann leider sehr plötzlich gemerkt, ich kann nicht mehr. Ja. Und bin jetzt aber ganz froh, dass ich ganz, ganz tolle Nachfolger habe, sowohl in der Schulleitung, auch, wie ihr bestimmt wisst, ein Alumnus, Panteli Pavlakidis, der übrigens auch sehr lange dabei war, das finde ich auch ganz wichtig, der hat auch erst sozusagen im Fundraising gearbeitet, das heißt, der weiß, wie wichtig das für Quinoa ist und ist jetzt Schulleiter, das finde ich super, und Ulrike Senf, die jetzt die Geschäftsführung macht und einfach ja, ich glaube, das Ganze auch mit mehr Abstand angehen kann, denn es war schon immer so, ne, dass dann alle Förderer mit der Gründerin sprechen wollten und so, und das ein bisschen schwierig auch war, auch wenn man es delegieren wollte, dann wollte das Gegenüber das vielleicht nicht, ne? Und mhm. Ulrike das jetzt viel professioneller machen kann und selbstverständlich die Geschäftsführung ist, aber eben auch nicht die Gründerin und sich von anderen Sachen auch abgrenzen kann. So. Und ich bin wieder im Klassenzimmer. Das ist, oh, ich bin so viel glücklicher im Klassenzimmer, als wenn ich versuchen muss, irgendwelche Jahresabschlüsse zu verstehen mit Aktiva und Passiva, was mich mit Verlaub überhaupt nicht interessiert. Ich will mit Schülern arbeiten und das tue ich jetzt wieder und damit bin ich total glücklich.
Das heißt, du hast einen Quereinstieg gemacht?
Genau, ich bin gerade dabei. Ich habe auch erstmal, sage ich mal, zur Erholung zwischendrin 2 Jahre was anderes gemacht nach Kino. Da habe ich Berufsorientierung in Willkommensklassen gemacht. Das war einfach kein so intensiver Job. Und jetzt seit dem Sommer mache ich den Quereinstieg, bin auch gleich Co-Klassenlehrerin. Das Modell finde ich auch toll. Ich habe auch einen tollen Kollegen. Und ja, genau, im Sommer habe ich angefangen und das dauert ja auch nur 5 Jahre, bis ich dann fertig bin.
Ja, gut, aber dass du da das Durchhaltevermögen hast, das hast du ja schon gezeigt und da brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Aber wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt in einem Klassenzimmer stehst? Ich sag mal, mit so, kann ich mir das vorstellen, dass es schon auch so, dass ja so eine klassische Fellow-Einsatzschule ist, wo du jetzt wieder in einem System bist, wo du davor auch gemerkt hast, da gibt es einige Parameter, die nicht so gut passen, damit da die volle Wirkung erzielt werden kann.
Nee, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, denn ich will ja eigentlich wirksam sein für unsere Schülerklientel. Nicht nur, ich bleibe natürlich Gesellschafterin bei Kinoa und als solche auch immer unterstützend aktiv, aber eben auch in meinem alltäglichen Job. Aber mir ist tatsächlich klar geworden, nachdem ich, ja, nach allem, was ich gemacht habe, könnte ich jetzt nicht 5 Jahre lang, und so lange dauert der Quereinstieg, unter einer Schulleitung arbeiten, die ich so wenig respektiere, wie ich damals Respekt für meine damalige Einsatzschulleitung hatte. Das waren übrigens auch 5 Personen, die wechselten. Und eine davon war genial, aber nicht alle. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt den Schritt gemacht, dass ich mir jetzt für meinen Quereinstieg für diese 5 Jahre eine Schule gesucht habe, wo die Schulleitung absolut wunderbar ist. Auch wenn das bedeutet, dass ich nur sehr begrenzt mit unserer Klientel arbeite. Also meine Schule liegt zwar direkt neben dem Wedding, aber wir haben nur 2 echte Weddinger Kinder in der Klasse. Wir haben leider, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Weddinger Kinder in der Klasse, die aber absolute, na, wie sagt man, Streber nett. Also wo eben die Eltern, ne, die türkischen Eltern sagen, ich will nicht, dass mein Kind auf einer Ausländerschule ist. Also ich muss sagen, dass ich im Moment, ja, gesagt habe, nee, Fiona, versuch nicht im Referendariat auch noch um eine Schulleitung herum zu scharwenzeln, die du nicht respektierst, sondern jetzt mache ich das und danach bin ich mir sicher, dass ich mich wieder unseren Schülerinnen und Schülern zuwenden werde.
Ich habe ehrlich gesagt mir noch super viele Fragen gerade überlegt und jetzt denke ich mir, der Podcast ist zu kurz, vielleicht müssen wir das Konzept aufweichen, weil ich es super spannend finde. Aber ja, glaube, wir müssen vielleicht doch so ein bisschen zum Abschluss kommen. Deshalb würde mich vielleicht vor allem noch mal so interessieren, was du irgendwie noch so für alle, ja, Fellows, die jetzt am Ende sind ihrer Fellow-Zeit oder auch den Alumnis mit auf den Weg geben kannst von deiner Erfahrung, die ja doch schon ziemlich krass ist, so eine Schule zu gründen und dann auch für sich selber so den richtigen Weg zu finden.
Puh, das ist echt eine super große Frage, weil das schon sehr auf die individuelle Person ankommt, würde ich sagen. Also ich bin ja auch ein etwas extremer Typ, ne? Und das ist auch okay. Und andere Leute sind vielleicht ganz anders und für die ist was ganz anderes wichtig. Mir fällt gerade, das ist natürlich nicht alles, aber mir fällt eine Sache ein, die ich tatsächlich jedem mitgeben würde.
Ja.
Und das ist, wenn du irgendwas gründest im Team, dann sprich von vornherein über die Rollen und tu das regelmäßig. Ihr werdet immer ganz, ganz viel zu tun haben, aber es ist wirklich unheimlich wichtig, dass diese Rollen schon auch definiert sind und jeder sich mit seiner Rolle wohlfühlt. Denn sonst wird das irgendwann extrem schwierig. Also das ist was ich Leuten mitgeben würde, die gründen. Und ansonsten, oh Mann, was ich jedem mitgeben würde, ist, mach das, wo dein Herz leuchtet. Ja, also so wie bei mir, das ist einfach, mein Herz leuchtet als Klassenlehrerin und nicht als Schulleiterin. Und vergiss unsere Schülerinnen und Schüler nicht. Also egal, was du machst, setz dich wirklich für die ein und nicht nur morgen, sondern auch noch in 10 Jahren. Das braucht unser Land.
Vielen lieben Dank, Fiona. Das war super spannend, mit dir zu sprechen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung, Henrik. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und genau, man sieht sich bestimmt mal irgendwann auf dem Kaffee und dann musst du mir mal mehr von dir erzählen.
Das mache ich gerne. Und genau, wenn ihr das jetzt auch so inspirierend fandet, dann kann ich euch sagen, wir haben jetzt noch eine Inspiration mehr, denn in jeder Folge gibt es ja auch einen ganz kleinen Input zu einem Projekt, was Alumni oder Fellows gerade so aktuell machen. Ja, und ich freue mich total, dass wir dafür eine kleine Tonsequenz bekommen haben vom Projekt der MSA Instaclass von Fellows aus dem Jahrgang 2018. Und da hören wir jetzt mal rein.
Mit unserem Instagram-Kanal MSA Instaclass holen wir die Jugendlichen dort ab, wo sie gerade in Corona-Zeiten sehr viel Zeit verbringen. An ihren Smartphones und in sozialen Netzwerken. Wir regen die Jugendlichen dazu an, sich auf Instagram mit den Abschlussprüfungen und ihren Anschlüssen nach der Schule zu beschäftigen. Wir wollen schulische Erfolgserlebnisse im Alltag ermöglichen, trotz Abstandsregelungen ein gemeinschaftliches Lerngefühl entwickeln und die Jugendlichen motivieren, sich mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen. Diese Ziele erreichen wir mit Quizzes, Umfragen, Lernvideos, Motivationsposts und Preisausschreiben. Jetzt, am Ende des Schuljahres, posten wir Videos von möglichen Vorbildern, die aus ihrem Leben erzählen. Dabei geht es nicht um geradlinige Lebensläufe, sondern gerade darum, den Jugendlichen zu zeigen, wir alle haben Struggles, sind unsicher und wissen nicht immer, wohin die Reise geht. Und das ist okay. Wir wollen, dass die Jugendlichen sich nicht von ihren Ängsten und Selbstzweifeln abhalten lassen, sondern an sich glauben und ihren Weg gehen. Auch im nächsten Schuljahr wollen wir neue junge Follower über MSA Instaclass auf ihren Smartphones erreichen und fürs Lernen begeistern. Folgt auch ihr uns gerne.
Ja, vielen lieben Dank. Alle diese Infos zu dieser Sendung verlinken wir auch auf unserer Webseite. Und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren und uns euer Feedback zum Podcast zu geben. Schön, dass ihr heute mit dabei wart und zugehört habt. In diesem Sinne, macht es gut, passt auf euch und auf andere auf und gönnt euch gute Pausen.